Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Das war die Sprengung. Das heißt, bergmännisch gekauft.
Es ist eine Meisterleistung in dieser Zeit, den längsten Tunnel der Welt zum Durchbruch zu verhelfen.
Wir wollen aber, dass eine EAD in ein Konzept von einer Verkehrspolitik eingebettet ist, das garantiert, dass der Schwerverkehr auf die Schiene geht.
Die stärksten Stahlprofile, die man überhaupt technisch einbauen hat können, die sind wie Spaghetti, sind die verformt worden. Und das hat schon Eindruck gemacht.
Dieser Tunnel steht durch den Willen des Volkes. Er ist der Beweis, der Wille des Volkes kann Berge versetzen.
Input. Ja, schon gleich klatschen wir ab der Leistung der Tunnelbauer am Gotthard und klopfen uns auch ein bisschen selber auf die Schulter. Wir sind Weltmeister im Tunnelbauen. Ein bisschen weniger euphorisch am Feiern sind vielleicht die Leute, die in den letzten 10 Jahren neben einer dieser gigantischen NEAD-Baustellen leben mussten. So wie der Edwin Baumann und seine Familie, die zu Amsteg im Kanton Uri eine ziemlich staubige Zeit hinter sich haben.
Es hat Phasen gegeben, zum Beispiel im Herbst oder im Frühling, wenn eine Feinsituation war. Da hat es extreme Staubentwicklungen gehabt. Also das war nicht mehr denkbar, dass man keine Fenster offen hatte. Man hat dann immer die Wäsche draussen lassen, man hat die Warmessen innen. Also man war immer ein bisschen mühsam. Und da muss ich sagen, das sind zum Teil Situationen, in denen wir die Kinder müssen innen haben. Oder wenn zum Beispiel Kalk, wenn sie viel gekalkt haben, hat das da im Talboden von Amsteg hat das richtig so eine Kalkpilz gegeben, schneeweisse Pilz. Also die Spielgräbe der Kindfrosen sind zum Teil alles weiss vom Kalk.
Im Regionaljournal Zentralschweiz von Schweizer Radio DRS hat Edwin Baumann im September geschildert, mit was für Einschränkungen er und seine Familie haben müssen leben, dass die Schweiz zu dem Weltrekordtunnel kommt. Mit der Bauherrschaft, der Alptransit Gotthard AG, kurz ATG, ist er nicht vollständig zufrieden, obwohl man eine Hotline eingerichtet hat, wo man sich mit solchen Problemen hat melden konnte.
Ernst habe ich das Gefühl, sind wir nicht immer genug geworden. Also sie haben sich zum Teil mehr gegeben, wenn wir mit der Problematik auf FDATG losgegangen sind. Aber es hat schwierige technische Situationen gegeben. Aber wir haben sie auch schlussendlich immer gefunden. Aber es war immer ein Auf und Ab.
Ein bisschen unzufrieden mit der NEAD-Baustelle ist zu Amsteg auch der Markus Lussmann vom Restaurant Bahnhof ganz in der Nähe von der Baustelle. Ihm hat aber nicht nur den Staub zu arbeiten gemacht, sondern auch die neue Konkurrenz in Form von der NEAD-Kantine. Weil die Baustelltouristen sind wegen dieser auf einmal ausgeblieben.
Von dem sind wir natürlich enttäuscht. Wir haben uns auch gewehrt, haben euch bei der Alptransit interveniert und haben gefragt, wieso die nicht kommen. Und dann hat man uns einfach gesagt, ja, die wollen in der Kantine sein, die wollen das gleiche essen wie die Arbeiter. Mit dem haben wir aber schon recht mehr, das zu glauben.
Erwartet hat der Wirt Markus Lussmann, dass die Besuchergruppen von der NEAD-Baustelle zu Amsteg in den lokalen Restaurants verpflegt werden, so dass die direkt Betroffenen ein Stück weit auch entschädigt worden wären für die ganzen Umtriebe.
Es wäre ja nicht mehr als fair gewesen, wenn die Restaurants hier nicht nur den Staub von der Baustelle hätten, sondern auch etwas von den Gästen.
Ja, für die Leute zu Amsteg im Kanton Uri ist die NEAD-Baustelle am Gotthard also eine ziemlich staubige Sache. Und das gilt natürlich auch für die Anwohner der anderen 4 NEAD-Baustellen, zu Erstfeld, Zetrun und im Tessin, zu Faido und zu Bodio. Jetzt wechseln wir aber die Perspektive und schauen, was in diesem Berg innen genau gemacht wird, dass es draussen eben manchmal ein bisschen staubig ist. Weil, wenn man sich das vorstellt, ein 57 Kilometer langes Loch durch einen Berg durch, das ist ja schon ziemlich eine verrückte Idee. Eine Röhre, die im Rohzustand einen Durchmesser hat von 10 Metern, wo man also locker ein Einfamilienhäuschen drin aufstellen könnte. Ein Teil dieser Tunnelröhre, ein Teil wird mit riesigen Bohrmaschinen in Fels hineingefräset. Das sind richtige Monster aus Stahl und eine von diesen Maschinen wird sich auch am Freitag durch die letzten 1,5 Meter Felsen von der Osterröhre fressen. Ein Spektakel, das ihr könnt am Schweizer Fernsehen live beobachten und auch hier am Radio wird es live übertragen. Und damit ihr jetzt schon mal einen Eindruck habt, wie das dann tönt, so eine TBM, wie das in der Fachsprache heisst, so eine Tunnelbohrmaschine, für das nimmt euch jetzt der DRS-Korrespondent Alexander Grass mit, aber ins Tunnel, und zwar genau auf die Tunnelbohrmaschine, die ihr dann auch am am Fernsehen in Aktion werden sehen.
Es ist die Vortriebsschicht, die jetzt an die Arbeit geht und der Arbeitsplatz. Das ist Tunnelbohrmaschine, richtig Sedrun, richtig Hauptdurchschlag. Tonnen schwer, 480 Meter lang ist der Bohrgigant. Ganz vorne dreht sich sein Schneidrad, frisst sich vorwärts, bricht Umdrehung für Umdrehung Felsbrocken ab. Stahlsicherungen werden in den Fels hineingenagelt. Die ganze Bohrfabrik rüttelt und tobt.
Also hier in diesem Bereich haben wir im Moment etwa 40 Liter pro Sekunde Wasser. Das Wasser hat in etwa die gleiche Temperatur wie der Fels, etwa 42, 43 Grad Celsius.
Der Vortriebsleiter Jens Klaassen steht unten an der Tunnelsohle, heiß schiesst das Wasser aus dem Berg. 40 Liter Wasser pro Sekunde, das ist viel. 43 Grad Celsius, das ist heiß wie ein Dampfbad.
Ja, also man sieht jetzt hier, die 50 Liter pro Sekunde sind schon sehr viel Wasser. Aber bei einem bestimmten Zeitpunkt können die Pumpen das nicht mehr schaffen.
Unten sind Pumpen an der Grenze, ruft Jens Klaassen. Oben platzt der Fels aus der Ortsbrust, so gross ist der Bergdruck. Die Tunnelbohrmaschine muss langsam fahren, die Arbeiter sind auf der Hut, so wie der Florian Habit.
Erkundungsbohrungen gibt es keine, es ist sehr heiß, man muss hier mit der Geologie und mit dem Herrn Gotthard mit allen rechnen.
Der Florian Habit erinnert sich an die Euphorie, wo die Tunnelbohrmaschine noch gute Meter gemacht hat im Streifengneis. Dann sind die Borrelzone gekommen und jetzt sind es leider im schlechten Medelser Granit. Der Florian Habit rechnet mit allem.
Da brechen so Keile raus, die werden mit dem Schneidrad mit hochgehoben, dann fallen die von 4, 5, 6 Meter runter, schlagen uns die Meißel kaputt. Wir arbeiten wie eine Brechermaschine.
Das Vortriebsteam mit seinen Mechanikern, mit den Bergleuten, mit dem Maschinenführer hat es bis Tunnelmeter 28.200 geschafft. Es ist eine unsichtbare Leistung, die da vollbracht worden ist. Der Florian Habit über die Vorfreude auf den Durchschlagstag.
Ja, das ist ein großes Ereignis, ne? Ja, immerhin ist es ja ein Jahrhundertprojekt, der längste Eisenbahntunnel, und da dabei zu sein, ne? Das Glück hat nicht jeder, ne?
Auch wenn es knochenharte Arbeit ist, so kurz vor dem Weltrekord sind bei den Mineuren am Gotthard alle Anstrengungen vergessen. Und Schwierigkeiten, das hat es ein paar gegeben auf diesen 57 Kilometern von Erstfeld im Kanton Uri bis Bodio im Kanton Tessin. Einer, der all diese Episoden miterlebt hat, ist der Chef vom Tunnelbau am Gotthard, der Heinz Ehrbar. Er war als Ingenieur von Anfang an dabei gewesen, seit 4 Jahren jetzt auch im Amt als Chef von der ganzen Baustelle. Ein Amt, das viel Nerven braucht, weil der Berg der reagiert immer wieder ein bisschen anders, wenn man reinbohrt. Man kommt zum Beispiel an Stellen, wo auf einmal viel mehr Wasser rausspritzt, wie berechnet. Besonders schwierig sei es zum Beispiel dann, wenn man unter einem Schuttkegel durchbohren muss. Schutt, der dann auf einmal von der Decke oben runterkommt, wenn man es nicht rechtzeitig merkt.
Dann gibt es Materialien, die sogenannt druckhaft reagieren. Das heisst, wenn man das Loch aufmacht, hat es auf einmal eine Tendenz, um langsam wieder zuzugehen. Und all die verschiedenen Sachen haben wir angetroffen.
Wenn man es nicht gerne hat, wenn es beim Arbeiten Probleme gibt, dann ist man im Tunnelbau sicher am falschen Ort. Die grösste Negativüberraschung gegeben hat es für den Heinz Ehrbar im Tessin, wo man von Bodio und ein bisschen weiter nördlich von Faido in den Berg hineingebohrt hat. Auf dem Papier sind das eigentlich einfache Zonen, weil es ist ein harter Stein, ein Gneis. Aber sowohl das Bodio wie auch das Faido sind die Mineure schon gleich in sogenannte Störzonen hineingekommen. An einer Stelle hat der Berg so stark gedruckt, dass die Stahlstützen, die man eingebaut hat, die stärksten, die es überhaupt gibt, dass die sich einfach verbogen haben, wie wenn es Spaghetti wären.
Dass so massive Stahlträger einfach so verbogen wären, das ist schon ein Erlebnis. Auch, glaube ich, auch für die erfahrenen Mineure ist das sicher gesehen. Wir sind auch als Experten mal dort gesehen und das hat dann auch mit Geräusch, das hat auch geknackt und wieder ein bisschen angebrochen und das hat schon Eindruck gemacht, wie da die Kräfte der Natur wirken.
Aber eben, wir, das Volk, haben die NEAD beschlossen. 1992 war das. Mit 63,6% haben wir Ja gesagt und darum hat Heinz Ehrbar nicht einfach aufhören und sagen, Sorry, der Berg drückt da ein bisschen zu fest, es geht nicht. Man hat also alles wieder rausgerissen, die verbogenen Stahlstützen, und hat das Tunnel nochmal neu rausgebrochen. Das Mal hat man aber dann auf eine Methode gesetzt, die man aus dem Bergbau kennt. Man hat damit gerechnet, dass das Tunnel noch ein bisschen zusammengedrückt wird, und hat darum Stahlring eingebaut in den Tunnelröhren, die sich ineinander reinschieben können und die ein bisschen nachgeben, bis das Tunnel dann wirklich stabil ist.
Wenn sie dort eine Viertelstunde dort gestanden sind, dann haben sie gehört, wie das System arbeitet. Also das hat knallt oder knirscht, die Stahlbögen. Normalerweise, wenn das so Geräusch geht, dann springt man davon. In dem Fall hat man gewusst, nein, wenn es sich bewegt, dann ist es gut. Und darum muss es die Geräusche geben. Aber wo man das die ersten paar Mal erlebt hat, das ist schon sehr eindrücklich gewesen. Und in Faido, wo wir einmal drin gesehen sind, in einem so Stollen oder in einem Tunnel, wo noch nicht das System drin war, wo die alten Stahlbögen drin sind und das dort ein bisschen Geräusch gegeben hat, da sind wir sofort gegangen, weil das ist ein Indiz, jetzt muss man gehen. Oder?
Der Heinz Ehrbar erzählt das jetzt relativ cool, aber wenn ich mir vorstelle, ich stehe ein paar Kilometer tief im Berg drin, im Tunnel drin, und es knackt ein Stahlträger, also ich weiss nicht so recht, ich stelle mir das in jedem Fall ziemlich krass vor. Der Heinz Ehrbar als Tunnelbauchef hat aber noch an anderen Orten ziemlich zu kämpfen gehabt mit dem Berg. Zum Beispiel im Tavetscher Zwischenmassiv. Dort war der Berg nicht steinhart, wie man sich das vielleicht vorstellt beim Gotthard, sondern weich wie Knett. Eine Steinschicht, die bei der Alpenfaltung zwischen dem Aare-Massiv im Norden und dem Gotthard-Massiv im Süden eingeklemmt hat und sich so über die Zeit in eine Art Lehmschicht verwandelt hat.
Also man hat auch die Zone dann mit einer 1,7 Kilometer langen Schrägbohrung von der Oberfläche durchbohrt. Und wenn die Bohrkerne rausgekommen sind, dann hat man das Material von Hand können kneten, wie Plastilin.
Und das Problem bei dieser Plastilinmasse, dem weichen Lehm, der da vorgekommen ist, man kann das nicht sprengen. Und auch die Tunnelbohrmaschine, wenn man dort reinbohren würde, dann würde es vorne den Bohrkopf sofort verkleben. Man hat also müssen von Hand quasi abgraben. Nur ohne eine Absicherung würde das Material quasi wie ein Zauberstab vorne in die Tunnelröhre reindrücken, sobald man die Schicht ansticht.
Da hat man eine Technik angewendet mit sogenannten Brustanker. Also die Wand am Ende des Tunnels nimmt man die Tunnelbrust und dann hat man da Anker reingebohrt. Das sind 12 Meter lange Ankerstäbe, im Extremfall 18 Meter lang, mit gewissen Überlappungen, die dann das Ganze stabilisiert haben.
Also dann hat man geradeaus dort, wo man eigentlich hin wollte, hat man so Anker drin, ja, dass der Berg nicht entgegenkommt.
Genau, mit diesen Anker hat man dann das Material, das zum Voraus, vor einem liegt, hat man entsprechend stabilisiert, zusammengehebt mit diesen Stahlstäben, die man auch mit Mörtel ausgemörtelt hat, dass das im Verbund gegeben hat und entsprechend stabilisiert. Und jeden Meter hat man müssen mit Spritzbeton wieder eine Versiegelung aufbauen, um das Ganze zu stabilisieren. Also das war eine gewaltige Materialschlacht gewesen.
Und es ist nicht nur kompliziert, es ist natürlich auch unglaublich aufwendig. Weil zum Vorwärtskommen hat man den Berg quasi zwischen diesen Stahlankern rauskratzen müssen. Man ist darum in dieser Zone nur gerade einen Meter pro Tag vorwärts gekommen mit dem Tunnel. Ja, man kann sich vorstellen, wenn das überall so schwierig gewesen wäre, bei 57.000 Meter, ja, dann wären wir noch lange nicht fertig mit dem Tunnel. Aber zum Glück für Tunnelbauer ist der grösste Teil vom Gotthard aus gutem, hartem Stein, wo man mit der Tunnelbohrmaschine durchbohren kann. Und die schafft dann bis zu 40 Meter pro Tag. Oder man kann den Felsen wegsprengen, so wie man das von Sedrun aus gemacht hat, von der Mitte vom Gotthardtunnel her. Und damit ihr nochmal einen Eindruck überkommt, wie das tut, wenn man tief im Berg drin unten arbeitet, übergeben wir nochmal das Wort dem DRS-Korrespondent Alexander Grass. Er ist Sedrun nämlich auch bei einer Sprengung dabei gewesen.
Der Weg zur Vortriebsschicht führt zuerst zu einem Förderkorb. Rasch stürzt der 800 Meter in die Tiefe bis auf die Tunnelsohle. Lüftungen und Pumpen lärmen. Schnell heisst es umsteigen in die Grubenbahn zur Vortriebsschicht mit dem Ferdinand Eibel.
Ich sage immer, der Sprengvortrieb ist der echte Bergbau. Da muss ich was rühren, nicht?
Der Ferdinand Eibel steht an der Tunnelbrust. 576 Kilo Sprengmittel werden mit einem Schlauch in 124 Sprenglöcher gepumpt. Dann kommt der Rückzug für Geräte und Arbeiter.
So, jetzt geht's um. Fünfmal Signal.
Jörg,
ja.
Bist du hinten beim Bäcker?
Ja, ich bin am Bäcker.
Sprengsignal geben, bitte.
Ja, das sein muss denn hier.
Aufpassen, ruft jetzt ein Arbeiter. Und alle heben sich die Ohren zu.
Das war die Sprengung. Das heißt, Bergmann ist Glück auf.
3,30 Meter Fels sind abgesprengt worden, 3,30 Meter mehr, Richtung Faido. Die Arbeiter flüchten vor dem giftigen Sprenggas in Container. Und der Ferdinand Eibel zählt auf, wo er schon Tunnel gebaut hat.
Ja, also österreichweit und Deutschland auch irrsinnig lange. Und dann war ich auch noch in New York, New Jersey, war ich auch. Und jetzt bin ich in der Schweiz.
Der Sprengmeister Ferdinand Eibel ist das, einer von vielen Tunnelarbeitern, die das Jahrhunderttunnel durch den Gotthard möglich gemacht haben. Noch ein paar Tage also und dann treffen sich das Team von Ferdinand Eibel von Sedrun mit dem von Jens Klassen, der mit der Tunnelbohrmaschine von Faido aus sich durch den Berg schafft. Der Durchstich der Freitag ist ein Meilenstein. Vom Technischen her, das haben wir gerade gehört, hat der Berg der Tunnelbauer alles abverlangt. Das Milliardenprojekt ist aber auch politisch gesehen ein Megaprojekt. Bis man nämlich vor 10 Jahren endlich hat anfangen zu bauen, hat man ganze 40 Jahre lang debattiert, abgestimmt, geplant, nochmal geändert und wieder abgestimmt. Warum zum Beispiel der Bundesrat Adolf Oggi sich wegen der NEAT mit dem Bundesrat Otto Stich verkracht hat, das hören wir nach der Luzerner Rockband Dada Anteportas mit «Another Promise».
Another gloomy day has passed. Another night without her coming. Our lover to the last. We'll be right back.
NEAD-Tunnel durch den Gotthard. Der Freitag ist der Durchstich. Der sorgt für Schlagzeilen. Zum Beispiel, wo vor kurzem bekannt worden ist, dass man viel schlechte Röhren in diesem Tunnel einbetoniert hat und dass man die im schlimmsten Fall auf einer Länge von 250 km wieder muss aus dem Beton rausspitzen. Wenn man zurückschaut in die Geschichte von diesem Tunnel, dann ist das aber nur eine von ganz vielen Schlagzeilen. Diskutiert und gestritten wird über die NEAD nämlich schon ein halbes Jahrhundert lang. Und in der nächsten Viertelstunde rollen wir die Geschichte von der NEAD im Schnellzugstempo auf.
DRS3 Input.
Quasi erfunden hat das Basistunnel durch den Gotthard ein Ingenieur namens Eduard Gruner. Schon 1947 hat er in einer Zeitschrift beschrieben, wie man mit einer flachen Strecke die Eisenbahnverbindung durch den Gotthard könnte revolutionieren. Politisch angepackt hat man die Idee in der Schweiz dann aber erst in den 1960er Jahren. Der Bundesrat hat die sogenannte Kommission Eisenbahntunnel durch die Alpen, kurz KEA, eingesetzt. Das war in der Zeit, wo der Bundesrat auch den Bau vom Strassentunnel durch den Gotthard angestoßen hat. 1970 ist die Kommission zum Schluss gekommen, jawohl, die Schweiz braucht so ein Eisenbahn-Basistunnel durch die Alpen. Ernsthaft weiterdenkt, hat man die Idee dann aber erst 10 Jahre später, wo dann das Autobahntunnel durch den Gotthard fertig war. Wir sind also schon in den 80er Jahren und diskutiert hat man hier vor allem, wo dass so ein Basistunnel soll hin. Neben dem Gotthard und dem Lötschberg, wie heute, hat es zu dieser Zeit auch noch eine Variante am Splügen gegeben. Ein Tunnel also, wo man im Osten der Schweiz via Kanton Graubünden geplant hat und wo man erst in Italien wieder aus den Alpen rausgekommen wäre. Der Alfred N. Becker, als Sprecher vom damaligen Gotthard-Komitee, hat das hier gar keine gute Idee gefunden.
Wir sind der Meinung, wenn man schon so ein Jahrhundertwerk an die Hand nimmt, dann sollte man es dort machen, wo man alles in der Hand hat, wo man auch bestimmen kann über die Finanzierung und über den Baufortschritt. Wir sind der Meinung, dass Italien in dieser Hinsicht nicht unbedingt angesichts von seinen wirtschaftlichen Schwierigkeiten ein gleich verlässlicher Partner ist, wie natürlich wir selber im eigenen Land können sein.
Die Splügen-Variante hat es also schwer gehabt. Aber man hat jahrelang über die Vor- und Nachteile von diesen verschiedenen Varianten debattiert und die Regionen haben lobbyiert, bis 1991 das Parlament dann schlussendlich entschieden hat, es gibt keinen Splügen-Tunnel. Man hat entschieden, dass der Güterverkehr via Schiene auf zwei Wegen soll kanalisiert werden. Im Westen, vom Kanton Bern her durch den Lötschberg ins Wallis und von dort via Simplon Tunnel auf Italien und als Hauptachs quasi ebenerdig durch den Gotthard durch. Mit diesem Entscheid ist die grosse Zeit von Adolf Ogi gekommen. Als Verkehrsminister hat er sich voll ins Zeug gelegt für die Volksabstimmung zu diesen beiden NEAD-Tunnel. Im Sommer 1992 hat er den Abstimmungskampf für die Volksabstimmung zum Projekt NEAD eröffnet und zum Beispiel beschrieben, was ein Nein zu der NEAD alles würde bedeuten.
Wenn die NEAD nicht gebaut werden kann, dann ist der hart ausgehandelte Transitvertrag wertlos geworden. Dann ist die neue Verkehrsphilosophie des kombinierten Verkehrs für lange Distanzen die Bahn für die Feinverteilung, die Straße, der Bus oder der LKW durch die Schweiz im Eimer.
Das hat das Volk aber nicht wollen, das wissen wir unterdessen. Wir haben uns begeistern für das Jahrhundertprojekt und haben deutlich mit 63,6% Ja gesagt zu den beiden Basistunnel durch die Alpen. Gleich darauf kommt aber ein grosser Schock. Stichwort Pioramulde. Ein Jahr nach der Abstimmung, wo man angefangen hat, Probebohrungen zu machen, hat man nämlich festgestellt, dass man mit dem Gotthard-Basistunnel durch sehr schwierige Steinschichten durch muss. Und die sogenannte Pioramulde, die hat den Geologen dabei am meisten Bauchweh gemacht. Auch der heutige Chef vom Tunnelbau am Gotthard, der Heinz Ehrbar, mag sich noch gut an diese Zeit erinnern. In der Fachsprache, da haben wir bei dieser Pioramulde von einem sogenannten schwimmenden Gebirge geredet. Das darum, weil die Schicht, die muss man sich so senkrecht vorstellen, die ist aus zuckerförmigem Stein, aus Dolomit, wo sich aber völlig vollgesogen hat mit Wasser.
Da müssen Sie praktisch durch einen wassergesättigten Sand durch einen Tunnel bauen. Und das bei einer Überlagerung von mehr als 1000 Meter. Das ist natürlich eine wahnsinnige Herausforderung. Das ist etwas gesehen, was man im Tunnelbau bis jetzt so noch nie gemacht hat. Und das hat dann ja dort auch zu den Diskussionen geführt, ist der Gotthard-Basistunnel überhaupt machbar? Weil da ist man wirklich in einem Grenzgebiet gesehen.
Eingeklemmt zwischen dem Gotthardmassiv und dem harten Gneis im Süden hat es also eine Art Schlammschicht im Berg, wo sich die Fachleute nicht einig sind, ob man die überhaupt bezwingen kann. Der absolute Höhepunkt dieses Streit war 1996, wo es an der Piora-Mulde bei einer dieser Probebohrungen einen gravierenden Zwischenfall gegeben hat.
Bei einer dieser Bohrungen war das Ventil nicht richtig montiert und dann ist dann das Wasser-Sand-Gemisch ausgelaufen mit 1700 Meter Druck. Also das ist wie wenn man in einem U-Boot auf 1700 Meter ohne ein Loch reinbohren würde. Das kommt mit entsprechender Gewalt und hat dann den Tunnel zur Hälfte vorne dran gefüllt und ist ja bis auf die Kantonsstrasse 5 Kilometer weiter vorne ist das Ganze ausgelaufen.
Der gefürchtete Piora-Schlamm ist also mit einem riesigen Druck aus dem Bohrloch rausgespritzt und hat natürlich die Kritiker bestätigt, die gesagt haben, der Gotthard, der ist unbezwingbar. Auch im Parlament haben die Alarmglocken geläutet, da die Voten der damaligen SVP-Nationalräte Ueli Maurer und Ulrich Schlür.
Die Fraktion kommt in der Beurteilung mehrheitlich zum Schluss, dass dieses Geschäft so vor dem Volk keine Chance hat.
Wir tun dem Land einen besseren Dienst, wenn wir ein Ende mit Schrecken heute beschließen, statt ein Schrecken ohne Ende zu verewigen.
Im Juni 1997 war das und der Nationalrat hat tatsächlich einen vorläufigen Stopp beschlossen vom Gotthard-Projekt. Schon im Sommer sind dann aber positive Nachrichten von den Probebohrungen an der Piora-Mulde. Die nasse Schicht ginge doch nicht bis ganz runter aufs Niveau vom geplanten Tunnel, haben die Geologen gemeldet. Und auf das aber hat man sich wieder ein bisschen beruhigt und der Ständerat hat dann den Stopp vom Nationalrat wieder aufgehoben. Zu Recht, wie sich vor zwei Jahren dann tatsächlich gezeigt hat, wo die Tunnelbohrmaschine in die Piora-Zone gekommen ist. Es hat auch keine grossen Schlagzeilen mehr gegeben, das Mal. Der Stein war hart und trocken gewesen. Kein Problem.
Input.
Gut, wir haben jetzt hier ein bisschen vorgegriffen in der Geschichte des Gotthard-Basistunnels. Gehen wir noch mal ein paar Jahre zurück. Noch in der Aufregung von dieser Piora-Debatte, da haben nämlich die Alpenkantone eine historische Initiative durchgebracht. Die Alpeninitiative. 1994 hat die Schweiz gegen den Willen vom Bundesrat beschlossen, dass der Güterverkehr vom Norden und in den Süden und umgekehrt von der Strasse auf die Schiene soll verlagert werden. Das Volk hat also nochmals signalisiert, vorwärts machen mit dieser NEAT. Gleichzeitig hat der damalige Finanzminister Otto Stich das Ganze nochmal durchgerechnet und dabei festgestellt, dass die NEAT mit Lötschberg und Gotthard viel zu teuer kommt. Zumindest in der Sommerferien hat er in einem Zeitungsinterview darum gefordert, dass man den Bau vom Lötschberg-Tunnel verschieben müsse. Das hat Krach gegeben, und zwar mit dem Verkehrsminister Adolf Oggi, der als Berner Oberländer den Lötschberg natürlich unbedingt hat wollen. Der Otto Stich hat seine Haltung darum am Fernsehen müssen erklären.
Wenn man in den Sommerferien das Budget machen muss, die Sanierungsmaßnahmen vorbereiten muss und man sieht dann, wie schwierig es ist, zu einem Ziel zu kommen, dann muss man sich wohl oder übel überlegen, bei allem, was schon beschlossen ist, und alle Ausgaben, die sind schon einmal beschlossen worden, muss man sich überlegen, was kann man tun.
Was kann man machen, um die Finanzen von der NEAT ins Lot zu bringen? Adolf Oggi hat sich dann aber durchgesetzt. Der Bundesrat hat den Entscheid bestätigt, dass man den Lötschberg und den Gotthard gleichzeitig baut. Ein Jahr später übernimmt der Bundesrat Moritz Leuenberger das Dossier NEAT im Bundesrat. Und um die Finanzen in den Griff überzukommen, das drohende Loch in der Kasse, das Otto Stich angemahnt hat, um das Problem zu lösen, hat er das Projekt von der Zufahrtslinie zusammengestrichen. Neue Tunnel und Gleise bei diesen Eisenbahnstrecken also, die die Güterzüge zu den beiden Tunnel anbringen. 1996 war das und auch er hat sich rechtfertigen.
Es sind vielleicht fast alle ein wenig enttäuscht. Es geht darum, dass die Enttäuschung gleichmäßig über das ganze Land verteilt wird. Man hat vorher gesehen, dass das ursprüngliche Projekt finanzpolitisch nicht sehr gut durchdacht war. Es geht auch darum, dass wir uns nicht unendlich verschulden können. Wir tun es jetzt schon hart genug. Zusätzlich kann man sagen, all diese Zufahrtsstrecken, also diese Tunnels oder Untertunnelungen oder Umfahrungen, die vorläufig nicht gebaut werden können, können später noch ergänzt werden, wenn es uns dereinst finanziell besser geht.
Zwei Jahre später, 1998, hat das Volk auch mir an diesem Plan zugestimmt. Und im gleichen Jahr hat der Moritz Leuenberger auch im Ausland Erfolg gehabt und mit der EU ein Landverkehrsabkommen ausgehandelt. Die EU hat in diesem Abkommen akzeptiert, dass die Schweiz die Lastwagen auf die Schiene verlagern will und ist auch einverstanden damit, dass die Schweiz von den Lastwagen für das eine leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe verlangt, die sogenannte LSVA. Im Gegenzug hat die Schweiz schrittweise das Verbot der 40-Tonnen Lastwagen gelockert. Kurz vor der Jahrtausendwende kann man also bilanzieren, ist man sich eigentlich einig gewesen, welche Tunnel das man will. Die Finanzierung der beiden NEAD-Tunnel mindestens, die ist gesichert gewesen und die Politik ist auch überzeugt gewesen, dass es technisch machbar ist, die Alpen in diesem Ausmass zu durchlöchern. Am 4. November 1999 kommt es am Gotthard also zum Spatenstich. Wobei man muss sagen, Spatenstich ist ein bisschen untertrieben. Man hat mit einer symbolischen Sprengung die Baustelle von der NEAD-Gotthard-Röhre eröffnet. Und zwar zu Amsteg im Kanton Uri, begleitet von Schweizer Radio DRS.
3, 2, 1, 0!
In Amsteg ist Hans Fuchs, hier sein Bericht.
Kurz vor 12 zuckten Blitze durchs Tal. Eine heftige Detonation erschütterte den Talkessel und aus der Bergflanke bei der Burgruine von Zwing-Uri quollen Rauchwolken. Gestein allerdings wurde mit diesem Knall nicht aus dem Gotthard-Massiv gesprengt. Der Baubeginn am Nordfuss des Gebirges wurde mit einer pyromanischen Inszenierung bloß symbolisch markiert.
Symbolisch markiert wird jetzt auch der Durchstich vom Gotthardtunnel. Nach 10 Jahren und 11 Monaten Bohren, Sprengen und Graben kommt sie in der Oströhre tief unten im Gotthardmassiv also zu einem weiteren denkwürdigen Moment. Eine Leistung, die sogar von den Gegnern der NEAD respektiert wird, von denen, die immer wieder sagen, die NEAD, die ist viel zu teuer.
Natürlich ist es von der Meisterleistung, was diese Mineure und diese Ingenieure fertiggebracht haben, ist ein Freudentag, zweifelsohne. Es ist eine Meisterleistung in dieser Zeit, den längsten Tunnel der Welt zum Durchbruch zu verhelfen.
Sagt zum Beispiel der Glarner Ständerat Thies Jenny von der SVP, der sich normalerweise über die hohen Baukosten beklagt von der NEAD. Und gleich positiv tun sie auch beim Vertreter der Lastwagenlobby, beim Vertreter also von der Strasse, dem Aargauer SVP-Nationalrat Ulrich Gietzendanner.
Ja, ich lag vor allem falsch mit der Geologie. Von Geologen wurde ich ja unglaublich oft gewarnt. Pioramulde hieß das und so weiter und so fort, dass das ein Fass ohne Boden wird. Und hier muss man sagen, was die Ingenieure und der Bau geleistet haben, strafe mich Lügen. Also völlig klar, ich war daneben bei der Geologie und beim Bau. Ich sage herzliche Gratulation an die Ingenieure und die Bauunternehmen.
Man merkt, die Schweiz ist stolz auf die Leistung der Tunnelbauer, sogar die Gegner zollen Respekt. Stolz ist man natürlich auch dort, wo das Tunnel gebaut worden ist, die letzten 10 Jahre im Kanton Uri. Das Gefühl vom Stolz ist aber ein bisschen vermischt mit Angst vor der Zukunft. Die Angst nämlich, dass der Kanton Uri mit dem neuen NEAD-Tunnel aufs Abstellgleis kommt, dass die NEAD-Züge nicht mehr halten und dass man auch die alte Bergstrecke, die jetzige Gotthard-Strecke, aus Kostengründen irgendwann wegspart. Auskunft über die Urner Volksseele gibt jetzt dann gerade der höchste Urner, der Landemann Markus Züst, der Regierungschef. Er, der 1992 gegen die NEAD war, obwohl er die Idee an sich super findet. Was ihm an der NEAD noch fehlt, gerade nach der Sophie Selmani mit «Traveling».
Baby, I'm in a hurry too.
in a hurry to be happy. We are doing fine. Since when did we let anything change it? When you're
Sophie Selmani mit «Traveling». Ihr hört die RS3-Hintergrundsendung «Input» und wir feiern jetzt schon mal ein bisschen vor für den Freitag, für den Durchstich vom Gotthard-Basistunnel. Mit dem haben wir nämlich einen Meilenstein geschafft, einen weiteren im Jahrhundertprojekt NEAT.
RS3-Input.
NEAT steht für «Neue Eisenbahn Alpentransversale». Wobei man muss sagen, das N für neu ist eigentlich nicht mehr wirklich zutreffend. Wir haben es gerade gehört im letzten Teil. Immerhin sind wir jetzt schon seit 50 Jahren am Planen und seit 10 Jahren am Bauen. Und es geht nochmal 6 bis 7 Jahre, bis wir fertig sind mit dem Tunnel. Aber es ist klar, die Transversale durch die Alpen, das ist ein gigantisches Projekt und der Durchstich vom Freitag unbestritten eine technische Meisterleistung. Und würdigen wird es der Moment der Mann, wo das Projekt die letzten 15 Jahre politisch verantwortet hat, der abtretende Verkehrsminister Moritz Leuenberger. Und tönen wird es etwa so wie vor einem Jahr, wo er das Teilstück zwischen Erstfeld und Amsteg eingeweiht hat.
Dies hier ist der letzte Etappensieg für die Errichtung des längsten Weltwunders der Welt. Und dieses längste Weltwunder der Welt steht hier in der Schweiz. Ich danke Ihnen allen.
Auch diese Woche wird es also wieder festlich tönen, wenn sich dann die Tunnelbohrmaschine durch die allerletzten 1,5 Meter Felsen gefressen hat. Als Dankeschön für die lokale Bevölkerung, die seit 10 Jahren mit dem Baulärm muss leben von diesem Jahrhundertwerk, gibt es zu Faido, Zedrun und Erstfeld je ein Fest, wo die Einwohner der Baustellengemeinde persönlich eingeladen worden sind. Und das Dankeschön, das Zeichen, das ist nötig. Im Kanton Uri zum Beispiel, im Tunnelwärterkanton von der Nordseite quasi, da macht man sich nämlich Sorgen. Weil die Zukunft der NEAT, die tönt für die Urnerinnen und Urner etwas weniger glamourös. In 6 bis 7 Jahren, wenn die NEAT-Flachbahn aufgeht, dann rollt eine Welle von Güterzeugen an. Mehr als doppelt so lange wie heute. Das grosse Ziel der NEAT ist es ja, dass man die Lastwagen auf die Schiene bringt, weil man dank dem Basistunnel die Kapazitäten der Schiene fast verdoppeln kann. Die Güterzüge müssen eben nicht mehr mit 80 km pro Stunde über den Kehrtunnel zum alten Eisenbahntunnel aufstottern, auf 1100 Meter über Meer, sondern sie können mit Tempo 160 direkt in den Berg reinrasen. Auch die Personenzüge sind schneller im Süden und wieder zurück auf der Strecke Zürich-Mailand zum Beispiel. Da spart man fast eine Stunde und braucht weniger als 3 Stunden für die ganze Strecke. Im Kanton Uri aber, ihm nützt das eigentlich nichts. Weil, wenn es so läuft wie geplant, hat er zwar nur noch halb so viel Lastwagen auf der Autobahn durch den Gotthard. Dafür ist Uri eisenbahntechnisch quasi nur noch Kulisse. Statt für das Kielchen von Wasser, das man dreimal sieht, steht Uri in Zukunft für ein endloses schwarzes Loch. Und im schlimmsten Fall gibt es nicht einmal mehr einen Halt im Kanton Uri. Ein Schreckensszenario, das für den Regierungschef vom Kanton Uri, den Landemann Markus Züst, aber völlig inakzeptabel wäre.
Das wäre ja das Traurigste für uns, dass wir da ein wunderbares Tunnel haben, das mitten zu uns durchfährt. Wir aber weder einsteigen können, noch Gefahr laufen, dass unser Regionalverkehr abgewürgt wird. Und das ist etwas, das wir nicht akzeptieren können. Das haben wir damals schon nicht können. Leider hat das Volk dann anders entschieden. Und das müssen wir jetzt aufholen.
Der Markus Züst ist ein SP-Politiker, der es vom Gemeinderat von Altdorf bis ganz ufe ins höchste Amt vom Kanton geschafft hat. Und die Verkehrspolitik, die hat ihn schon immer beschäftigt, schon als er in den Gemeinderat gewählt worden ist. Zum Beispiel 1992 im Vorfeld von der NEAD-Volksabstimmung hat er sich engagiert, und zwar auf der Seite der Gegner. Und das, obwohl er die Idee von der NEAD an sich gut gefunden hat.
Wir wollen aber, dass eine NEAD in ein Konzept von einer Verkehrspolitik eingebettet ist, das garantiert, dass der Schwerverkehr auf die Schiene geht. Eine weitere Forderung ist auch, dass wir wollen, dass unser Kulturland und Siedlungsräume geschont werden, eine möglichst gedeckte Linie durch Uri. Das braucht Geld und das ist nicht gesichert.
Auch heute noch, fast 20 Jahre später, ist der Markus Züst immer noch der gleichen Meinung wie hier.
Wir haben keine Zufahrten auf das NEAD-Tunnel und wir fahren dort auf 100-jährigen Gleis praktisch wie bis anhin. Und dort haben wir eigentlich den Widerstand gehabt. Darum sind wir dagegen gewesen. Nicht gegen das System von einer so einer Alpentransversale bzw. Von einer so einer Bahnlinie durch die Alpen, sondern dass man nicht alles gemacht hat, dass man den Kompromiss gemacht hat zwischen Lötschberg und Gotthard und durch das eigentlich zu wenig Mittel gehabt, um das System richtig zu funktionieren.
Alles Geld fließt in die beiden Tunnel und niemand kümmert sich um die Gleise zu den Tunnel an, kritisiert Markus Züst, der quasi die Meinung vom Kanton Uri vertritt. Als das Projekt NEAD um die Jahrtausendwende konkret worden ist und die Planer angefangen haben, Gleise einzeichnen in der Landkarte, da ist der Markus Züst, damals Gemeindepräsident vom Kantonshauptort Altdorf, wieder auf die Barrikaden. Geplant waren die Schienen hier nämlich auf einem Damm, wo der Talboden vom Kanton Uri völlig verschnitten hat, quasi eine chinesische Mauer durchs Tal. Zusammen mit anderen Gemeindepräsidenten hat Markus Züst um 2001 protestiert und seinem Parteikollegen im Bundesrat, dem Verkehrsminister Moritz Leuenberger, übers Radio eine Botschaft geschickt.
Also ich würde den Bundesrat mal bitten, jetzt die jetzige Situation anzuschauen und merken, was eigentlich dann würde bedeuten, wenn eine NEAD mit der Verkehrsfrequenz, die da ist, auf einem noch ganz anderen Niveau, nämlich praktisch als Hochschnellbahn, mitten durchs Tal würde sausen, ob er das noch irgendwie als verträglich könnte anschauen könnte.
Um die Bevölkerung vom Kanton Uri aufzurütteln und aufzuzeigen, was die NEAD für den Kanton mit sich bringt, für das haben sich Markus Züst und seine Mitstreiter sich auch außergewöhnliche Sachen einfallen lassen. Zumindest im Kantonshauptort Altdorf haben sie Lautsprecher aufgestellt und den zukünftigen Lärm simuliert.
Das waren auf der einen Seite Lautsprecher, die man auf dem Lehmplatz in Altdorf hat laufen, um zu zeigen, was für einen Lärm gibt. Hat denn das irgendwie, kann das technisch erklären, mit einem so einem Monitor oder etwas können übertragen und hat eigentlich das können nachahmen, was eigentlich das würde bedeuten, wenn auf der einen Seite die Nationalstrasse durchfährt, mit hohem Verkehrsaufkommen, auf der anderen Seite so eine Eisenbahn würde in einer Höhe von 10 Metern über den Talboden hinausen mit einer Geschwindigkeit von 220 oder noch mehr. Und das hat man eigentlich aufgezeigt und gemerkt, dass das sehr massive Emissionen wären. Und darum hat man gesagt, dass muss geändert werden. Ich muss so sagen, da ist man eigentlich auch seitens vom BAV oder vom UVEC und Bundesrat ist man eigentlich noch relativ schnell einsichtig geworden und gesagt, nein, da müssen wir eine bessere Lösung suchen für Uri.
Der Bund hat sich also einsichtig gezeigt und arbeitet jetzt an einer Lösung, wo auch der Kanton Uri zufrieden ist damit. Das Problem dabei, weil das Geld aus der NEAD für das nicht mehr langt, kommen die Zufahrten erst mit dem Bahnprojekt 2030, wenn überhaupt. Die Urner müssen also mindestens noch mal 20 Jahre warten, bis es auch die Zufahrten zum Tunnel im Berg noch gibt. Dass man für alles jahrzehntelang kämpfen muss, das ist natürlich zermürbend. Ein Teil der politisch Engagierten im Kanton haben darum unterdessen resigniert und interessiert sich nicht mehr für die Verkehrspolitik.
Das ist schon hinter der Fall, oder? Wenn man natürlich einen gewissen Enthusiasmus angeht, etwas zu realisieren, wo eigentlich alle mehr oder weniger sagen, ja, das ist noch vernünftig, und dann geht es 20 Jahre und man ist immer noch gleich weit. Da gibt es natürlich schon einige, die ein bisschen Motivation verlieren. Und vor allem ist es natürlich auch schade, wenn man befürchten muss, dass die Verkehrspolitik in der Schweiz sich eben nicht auf das ausrichtet, was man eigentlich beschlossen hat. Man hat einmal gesagt, man hätte irgendwann im Jahr 2009 oder 2011 sollte man nur noch 650'000 Lastwagen auf dieser Strecke haben. Man hat das Verlagerungsziel immer wieder rausgeschoben. Und von dem her gibt es natürlich dann gewisse Momente, wo man ein bisschen den Mut oder die Motivation verliert. Oder? Aber solange man halt in den Behörden ist, ist es eigentlich Pflicht, das zu machen. Man hat bis jetzt uns nie gesagt, wir liegen falsch im Gedanken. Man sagt uns noch immer eben, es fehlt das Geld.
Es fehlt bei den Projekten also immer an Geld. Und das macht den Jungen im Kanton offenbar ein bisschen zu schaffen. In einer repräsentativen Umfrage hat die Zeitung vor kurzem aufgezeigt, dass eine Mehrheit der Urnerinnen und Urner sich eine zweite Tunnelröhre für die Autobahn durch den Gotthard vorstellen können. Bis jetzt war das im Kanton Uri ein Tabuthema. Als alter Kämpfer für die Verlagerung der Lastwege auf die Schiene ist der Markus Züst darum ein bisschen zusammengezuckt, als er von diesem Meinungsumschwung in seinem Kanton gelesen hat.
Das hat mich schon irritiert, weil an sich können wir uns ja, wenn wir das Verlagerungsziel erreichen wollen, kaum leisten, auf der Strasse auch mehr Kapazität zu bieten, sonst stehen wir uns ja völlig widersprechen. Oder? Also, vor allem, bevor die NEAD im Betrieb ist und funktioniert, sollte man über die Frage nicht diskutieren. Aber es ist ja so, dass wir mit einer Initiative auch von der jungen SVP befassen müssen, im Dezember und im Frühling, wo eigentlich das zur Abstimmung kommt. Ich habe aber gehört, dass eine neueste Umfrage vom Aargauer Tagblatt, die gesamtschweizerisch gemacht wurde, zeigt, dass eigentlich eine zweite Röhre in der Mehrheit findet.
Der Markus Züst, der höchste Urner, muss sich also an verschiedenen Fronten für seine Vision einsetzen, dass Güter zwischen Deutschland und Italien vor allem per Eisenbahn sollten transportiert werden und nicht auf der Strasse. Auch wenn der Kanton Uri seine Forderungen bei der NEAD-Strecke irgendwann einmal durchbringt, die Umfahrungstunnel, ein Problem hat man auf jeden Fall, wenn die neue Eisenbahn Alpentransversale einmal in Betrieb ist. Es stellt sich nämlich die Frage, was mit der jetzigen Eisenbahnlinie, der Bergstrecke, passiert.
Ja, also das ist natürlich ein zusätzliches Problem. Der Kanton Uri hat ja immer weniger Bahnhöfe, es sind immer weniger Züge, die halten in den Gemeinden. Und unsere Angst ist natürlich, dass die Gotthard-Bergstrecke da hinfallen könnte. Und darum wehren wir uns sehr für die Strecke. Wir wollen ja sogar, dass sie das Welderby würde. Wir haben entsprechende Gesuche eingereicht. Wir haben jetzt Zusagen vom Betreiber, von der SBB, dass an sich die Gotthard-Bergstrecke erhalten bleibt, damit man erstens einmal das hat für, ja, als Ersatz beim Tunnel, wenn etwas ist. Auf der anderen Seite aber auch, dass gewisse Züge noch überfahren und auch noch unsere Region erschlossen werden. Und da kämpfen wir sehr dafür. Da wissen wir auch nicht, wie das denn genau rauskommt, aber zurzeit ist klar die Meinung, dass die Gotthard-Bergstrecke vielleicht nicht mehr in dieser Form, aber man muss aufrechterhalten, und das ist eine klare Forderung vom Kanton Uri.
Auch da muss der Kanton Uri also dranbleiben, wenn er nicht abgehängt werden will. Das Dilemma vom Transitkanton Uri, das ist bei der Verkehrspolitik ja eigentlich immer das Gleiche. Der Kanton Uri gibt Land und schluckt Lärm für Projekte, die eigentlich für alle anderen sind. Im Fall vom NEAD-Güterkorridor, da profitiert ja vor allem die EU. Aber wenn man die NEAD-Strecke zu Deutschland und zu Italien anschaut, die Zufahrten, dann stellt man fest, dass die nötigen Projekte nicht so recht vorwärts kommen und gewisse neue Eisenbahngleise immer noch erst auf dem Papier existieren. Und das ist natürlich etwas, was der Verkehrspolitiker Markus Zust nicht ganz versteht und was ihn auch etwas verunsichert. Ziemlich blöd wäre es ja, wenn unser Basistunnel durch den Gotthard in 6 bis 7 Jahren fertig ist, aber Europa auf einmal gar nicht mehr wirklich interessiert ist an dieser Nord-Süd-Achse. Dass die EU dann auf einmal lieber in Verkehrsverbindungen in Osten investiert.
Ja, ich höre, dass Verbindungen stark Richtung Osten gehen. Ich meine, das sind neue aufstrebende Länder, wenn sie da um Polen, Rumänien an die denken. Und die wollen ja auch Gütertransport. Und die EU stellt sich stark auch auf die ausrichten, nachdem ja das auch neue Mitglieder von Europa werden. Und da kann natürlich schon gewisse Konkurrenzierung entstehen, oder?
Die NEAD, kann man also zusammenfassen, ist ein grosses Projekt, wo trotz dem Durchstich am Freitag noch viele Baustellen offen sind. Auch solche, die die Schweiz eben nicht selber kontrollieren kann. Als Gradmesser für das Interesse der EU an unserem Gotthard-Basistunnel wird darum auch die Gästeliste vom Durchstich gehandelt. Man ist gespannt, wie viele Ehrengäste aus unseren Nachbarländern am Freitag werden aufkreuzen.
Input.
Trotz allen Sorgen und Problemen, die mit der NEAD verbunden sind, der Weltrekord in Sachen Tunnelbau, der wird natürlich auch im Kanton Uri gefeiert. Auch der Urner Landamann Markus Zust lässt sich das nicht nehmen.
Der fährt dabei sein bei den 200, die da im Loch unten sind. Also von dem her ist das sicher ein wichtiger Moment für die Verkehrspolitik der Schweiz. Und da bin ich auch stolz, dass man das machen kann. Und von dem her werde ich auch mitfeiern. Aber ich werde nicht deswegen sagen, ja, jetzt ist es fertig, jetzt müsst ihr den Vorderteil aber auch noch machen. Und das ist eigentlich die Haltung von der Urner Regierung. Und ich weiss, dass meine Kollegen und meine Kollegen eigentlich auch in dem gleichen Sinn denken.
Das also die Sicht vom direkt betroffenen Kanton Uri auf das Jahrhundertprojekt NEAD, das mit dem Durchstich am Gotthard ein neues Weltwunder quasi kann feiern kann. Und die Bilder von dieser Feier, die werden um die Welt gehen, das ist sicher. Und damit die Kameras den Durchbruch von beiden Seiten gleichzeitig filmen, hat man schon letzten Sonntag eine Art Mini-Durchstich gemacht. Ein bisschen versetzt in der Wand vom Tunnel hat man ein Loch gebohrt für die Fernsehkabel. Das Loch hat zwar nur 6 cm Durchmesser, aber es ist natürlich gleich schon ein spezieller Moment gewesen für die Mineure am Gotthard. Sie haben dann darum mit dem gleichen Ritual gefeiert wie ihre Kollegen, die vor genau 120 Jahren den ersten Eisenbahntunnel durch die Alpen gebohrt haben. Die Mineure vom Süden haben da die Bohrstange, die vom Norden her durch den Fels gekommen ist, einen Zettel angeklebt. Und auf dem Zettel ist wie damals gestanden: Meine Herren, die Sonde ist durchgekommen.
Input.
Wenksignal geben, bitte.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs3.ch.